Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, hören Sie heute von Norbert Lied den vierten Teil. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Und nun kommen wir zur Wortlesung Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, Teil 4. Sie dürfen die Bibel aufschlagen, Matthäus Kapitel 13, die Verse 31 und 32. Dort steht geschrieben: Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.
Weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt, weil er unsere Blicke wieder auf sein Kreuz hin lenkt, nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und gehen los. So zieht Gott sich seine Sorgen, Kinder, immer groß.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie den Flug.
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Liebe wieder Feuer fängt, weil er uns daran erinnert, dass die Zeit sehr drängt, sagen wir, dass neues Leben immer da beginnt, wo sich Menschen retten lassen, die verloren sind.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie den Flug?
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Hoffnung wieder Feuer fängt, weil wir sehen, wie er unsere engen Grenzen sprengt, stehen wir auch wieder gegen unsere Feigheit auf, unsere Worte wecken Glauben, da verlasst euch drauf.
Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Flug?
Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Erlauben Sie mir noch ein kurzes Gebet. Liebevoller Vater, wir bitten dich in Jesus Christus, öffne du uns doch die Augen, dass wir sehen, die Wunder in deinem Wort, gerade auch in diesen Geheimnissen des Himmelreiches Einblick zu bekommen. Möge es uns doch der Geist aufschließen und Gnade geben zum verständlichen Reden und auch zum Hören. Wir setzen unsere Hoffnung ganz auf deine Gnade. Amen. Ja, das Gleichnis vom Senfkorn ist eigentlich das dritte Gleichnis, aber es ist der vierte Teil, weil wir das erste Gleichnis in zwei Teile gepackt haben. Ich habe mir gedacht, man könnte über dieses Gleichnis, es sind ja nur zwei Verse, in drei Punkten reden, also diesem Gleichnis drei Anwendungen geben. Die erste Anwendung wäre die buchstäbliche, also die ursprüngliche. Was ist eigentlich damals wirklich gemeint gewesen, als der Herr Jesus dieses Gleichnis weitergab? Dann die zweite Anwendung, man könnte das auch übertragen auf die allgemeine Christenheit, die finden wir auch da als ein Bild oder wiedergespiegelt. Und dann drittens könnten wir das auch das ein oder andere geistlich übertragen auf Gemeinde Jesu, also auf die wahre biblische Gemeinde, die den Leib Christi darstellt und auch andere Bezeichnungen hat. Also beginnen möchte ich mit der buchstäblichen Bedeutung. Was hat Jesus Christus eigentlich damals gemeint? Ich glaube, wir kommen gar nicht daran vorbei, den Fokus hier zunächst einmal auf Israel zu lenken. Das ist so, da können wir nichts dran ändern. Manche wollen das gerne, aber was hat Jesus damals vor Augen gehabt? In welchem Volk hat er geredet? Von was hat er gesprochen? Er hat von dem Königreich gesprochen, haben wir schon oft wiederholt. Und das Königreich betrifft die Situation Israels. Das Königreich in Israel. Die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, das ist jetzt nur mal, wir werden auch später darüber reden, aber das nur mal grundsätzlich vorweg. Die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, ist nicht Königreich. Also ist die Gemeinde Jesu hier in erster Linie nicht gemeint, sondern die Situation in Israel, wie sich die Situation, auch die geistliche Situation in Israel entwickeln wird. Und ich glaube persönlich, wenn der Herr Jesus hier spricht, einerseits von einem Senfkorn, das da gesät wird, und andererseits dann von einem großen Baum, der aus diesem Senfkorn heraus schlussendlich erwachsen ist, dann glaube ich, er spricht da über die Entwicklung des Reiches in Israel in der damaligen Anfangsphase und in seiner Endphase. Vielleicht können Sie sich das merken. Die Entwicklung des Reiches in Israel in der damaligen Anfangsphase und wie es aussehen wird in der Endphase. Zur Zeit Jesu hatten die Jünger einmal eine wunderbare Frage an den Herrn Jesus gestellt, im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 5 bis 6, da stellen sie die Frage, ach lieber Herr, mehre uns doch den Glauben oder stärke uns doch den Glauben. Und dann sagt der Herr Jesus ihnen, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, werde verwurzelt und versetze dich ins Meer und es würde geschehen. Also Jesus will damit sagen, ihr braucht gar keinen großen Glauben. Ihr braucht keinen Glauben wie ein Baum. Wenn euer Glaube das bleibt, was er eigentlich ist im ursprünglichen Sinn, nämlich ein Senfkorn, dann reicht das aus für die größten Dinge. Ja? Noch einmal, du brauchst keinen Baumglauben, sondern einen Senfkornglauben. Weder groß noch klein, einfach Vertrauen in Gott. Nicht wie die Frau, habe ich mal irgendwo gelesen, fällt mir jetzt gerade ein, spontan, eine ältere Dame, die ist da irgendwo in ein Haus gezogen und das war an einem Meer und vor ihrem Haus war eine Riesendüne und sie hätte sich die Düne gerne weggewünscht, um freien Ausblick zu haben auf das Meer. Und eines Tages, sie las in der Bibel und da las sie diesen Vers und noch einen anderen, es gibt noch eine Parallele. Ja, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann sprechet ihr zu diesem Berg, versetze dich ins Meer und es wird geschehen. Und hat die Hand darauf gelegt und hat gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee. Ja, und hat dann gesagt, Herr, du hast das gesagt und so, ich will das jetzt auch glauben. Und ich bitte dich, dass du also diese Düne hier weg, damit ich da morgen auf das Meer Ausblick habe. Und gesagt, getan, sie macht die Schlagläden zu, Licht aus, geht ins Bett, schläft gut. Am nächsten Morgen steht sie auf. Macht die Schlachtlehnen wieder auf, Vorhänge zurück und was sieht sie? Sie sieht immer noch die Düne, die da steht. Und das Erste, was sie sagte, war, habe ich es mir doch gedacht. Ja, also das nur zur Auflockerung, ist mir gerade eingefallen, hatte ich mir jetzt nicht notiert. Aber ich möchte damit sagen, glaub doch einfach, wie ein Senfkorn. Und liebe Geschwister, genau das war die Anfangsphase des Reiches Gottes. Die Anfangsphase des Reiches Gottes war wie ein Senfkorn. Der Herr Jesus ist zurückgegangen, wir gehen das mal ganz kurz durch, Sie werden das gut nachvollziehen können. Der Herr Jesus ist gen Himmel zurückgefahren, ja, Apostelgeschichte Kapitel 1, und das Reich Gottes begann sich dann ja zu verwirklichen. Es wurde noch einmal angeboten durch 12 Jünger. Das war alles. Und ein paar Frauen, ja, ein paar treue Frauen. Und diese Handvoll 12 Jünger, die glauben. Und die glauben wie ein Senfkorn. Und die verwirklichen damit ganz großartige Dinge. Die haben wirklich geistlich gesehen Berge versetzt. Ja, wenn man mal die Apostelgeschichte liest, was da an Wunder und an Zeichen passiert sind und was da an Entwicklung kam, also und wie die sich keine Angst mehr hatten und so weiter. Also es war ganz einfach fantastisch. Später kamen 120 Personen hinzu, oder die werden dann erwähnt in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und das Pfingstfest ist gewesen, und nach einer Predigt des Apostel Petrus, nach der Pfingstpredigt, heißt es, dass Gott 3000 Seelen hinzugetan hat, ja, auf einen Schlag. 3000 Seelen hinzugetan. Und später lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4, dass diese junge Gemeinde gewachsen ist auf 5000 Personen. Und dann nachher ab Apostelgeschichte Kapitel 10, ich habe es ja schon oft erwähnt, da geschah dann etwas ganz völlig Neues. Da kamen nämlich die Nationen auf einmal hinzu, und auf einmal entwickelte sich etwas, das es vorher noch nicht gegeben hatte, nämlich den Leib Christi, bestehend aus Juden und Heiden, wofür dann auch der Apostel Paulus eingesetzt worden ist. So, das war die Anfangsphase des Reiches Gottes in Form eines Senfkorns. Ich würde sagen, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Apostelgeschichte Kapitel 10 zunächst einmal. Und jetzt haben wir die Endzeitsphase, die schauen wir uns auch an, dieses Reiches des Senfkorns, das damals beginnende Reich, liebe Geschwister, liebe Freunde, wird in seinem Endstadium ein entarteter Baum sein in einem antichristlichen Reich. Das schildert uns die Offenbarung. Dazwischen, Anfangsphase, die Anfänge der Apostelgeschichte, Senfkornglauben. Nachher wird die Gemeinde eingesetzt, die der Leib Christi wird. Das war ein Geheimnis, etwas Wunderbares. Die Gemeindezeit endet mit der Entrückung. Gemeindezeit ist nicht Königreich. Ja, wir singen öfter vom König, ist auch richtig. Aber unser Herr ist unser Haupt. Der ist natürlich auch König. Also insofern lassen wir das gelten. Aber es geht bei Gemeinde Jesu nicht um das Königreich. Es geht bei der Gemeinde Jesu immer um die ewige Herrlichkeit. Aber bei Israel geht es um Königreich. Und darum die ersten 10 Kapitel in der Apostelgeschichte. Dann Gemeinde aus Nationen und Heiden. Die Gemeindezeit wird enden, Thema der Osterkonferenz, mit der Entrückung. Und nach der Entrückung wird Gott den Faden Israels wieder aufgreifen. Ja? Und dann geht es wieder ums Reich. In der Offenbarungszeit wird es wieder um das Reich gehen, da wird auch das Reich wieder verkündigt werden, hat Jesus gesagt. Und wenn dieses Reich verkündigt worden ist, dann kommt das eigentliche Ende, nämlich die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Wie hat es Thomas Eis, er hat das schön grafisch auch aufgezeigt, dass die Gemeinde so etwas ist wie so etwas Eingeschobenes, ja, Zeitbedingtes. Und er hat dann gesagt, damit Gott seinen Plan mit Israel fortführen kann, muss die Gemeinde entrückt sein. Das ist auch das, was Römer 11 sagt. Wenn die Gemeinde weggenommen ist, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, ich glaube in den Leib Christi, dann wird sie weggenommen und dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann haben wir wieder die Reichszeit und Jesus kommt ja dann auch bald zurück auf dieser Erde. Und nun ist es deshalb, ich habe das deshalb so erklärt, ich weiß, zum 100. Mal, ja, aber das ist nötig, weil wenn wir diese Dinge, diese Trennungen, die die Bibel macht, nicht verstehen, werden wir die ganze Bibel nicht verstehen. Und wir werden auch Heilsgeschichte nicht verstehen. Und wir werden es auch seelsorgerlich nicht einordnen können auf unser Leben. Das ist auch nachher dann in der Gemeindebibelschule, die wir nachher haben, die GBSM, das Thema, das ich habe, Aionologie, also Dispensationalismus, Heilszeitenunterscheidung. Ja? Ganz, ganz fundamental wichtig. Ne? Und jetzt passt auf, jetzt ist es nämlich ganz interessant, wenn wir also sagen, dieser Baum, in dem sich die Vögel nesten, ja, das haben wir ja gelesen hier, die Endphase dieses Senfkorns hat gut begonnen, aber es wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Was das bedeutet, werden wir nachher noch sagen. Aber um die Parallele jetzt aufzuzeigen und zu zeigen, dass es hier um die Endzeit geht, Offenbarung Kapitel 18, Vers 2. Offenbarung Kapitel 18, Vers 2. Was haben wir da? Das große Babylon. Ja? Das ist die Endphase. Das große Babylon ist die Endphase, in der sich Israel befinden wird, des allgemeinen Christentums. Da heißt es in Offenbarung 18, 2, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam, jetzt kommt es, jedes unreinen und gehassten Vogels. Und das wird hier gesagt über diesen Baum, dieser Senfkornbaum. Am Ende ist er ein Riesenbaum, ein weltumspannender Baum wahrscheinlich, vielleicht Babylon, sodass die Vögel des Himmels kommen und in diesen Zweigen nisten. Es entartet. Daniel Kapitel 4, eine andere Parallele, da haben wir Nebukadnezar. Nebukadnezar repräsentiert in seiner Person ja das ganze babylonische Reich. Und auch sein Reich und auch seine Person wird dargestellt als ein Baum, in dem die Vögel wohnten. Passt also zur Offenbarung. Wir sehen also eine gewisse Linie, ja? In der Heiligen Schrift. Daniel 4 heißt es da, Vers 11. Und er rief mit Macht und sprach so zu Nebukadnezar und durch ihn auch über sein Reich: Haut den Baum um und schneidet seine Zweige weg, streift sein Laub ab, streut seine Frucht umher, die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Ich sage es noch einmal. Der Senfkorn, das ist der reine, wahre Glaube in der Anfangszeit, endet in der Endzeit als ein Baum, dass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Ich glaube, in einem antichristlichen Babylon. Wir müssen Folgendes jetzt uns vor Augen halten. Das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man versucht, in die Schrift hineinzuschauen und die Schrift auszulegen oder wenn man sich damit befasst, in der Bibel lese. Es gibt ja diesen Spruch, der ist allgemein bekannt. Wim Malgo hat das schon oft gesagt, viele Lehrer sagen das. Wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen. Nicht mit irgendeinem System, sondern wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen. Was sagt die Bibel zum gleichen Thema an anderer Stelle? Dann haben wir schon so eine Art Schlüssel. So, wir wissen, Jesus redet ja in Gleichnissen. Wenn er in Gleichnisse redet, dann redet er in Bildern. Ne? Gleichnisse sind Bilder. Das sind Vergleiche. Das sind Beispiele. Und bei Gleichnissen und diesen Bildern und überhaupt zur Darlegung des Wortes Gottes, wenn man es verstehen möchte, da gilt der Grundsatz, dass die Bilder immer die gleiche Bedeutung haben. Sie können nicht einmal das bedeuten und dann plötzlich was ganz anderes. Also ich glaube zum Beispiel selber, wenn Sauerteig in der Bibel immer negativ angewandt wird, dann ist das auch so zu sehen. Auch in dem Gleichnis über das Sauerteig, das ja auch noch dann als weiteres Gleichnis folgt. Jesus spricht über, in diesen Gleichnissen, über die Himmelreichsgleichnisse, Matthäus 13, er spricht verschiedene Male über einen Sämann. Und er sagt, das ist der Menschensohn. Er spricht über den Samen und er sagt verschiedene Male, dreimal, vierfacher Ackerfeld geht es um Samen. Dann dieses Feld, wo das Getreide, der Weizen und das Unkraut miteinander wächst. Da geht es auch um Samen. Hier geht es wieder um Samen, um ein Senfkornsamen. Und Jesus sagt, der Samen ist das Wort Gottes. Also ist es immer das Wort Gottes. Ja? Es geht um einen Feind, der bösen Samen aussät. Das ist der Teufel. Es geht um einen Acker, verschiedentlich um einen Acker. Schon im ersten Gleichnis, im zweiten Gleichnis und dann auch hier in diesem Gleichnis geht es immer um einen Acker, auf den der Same gesät wird. Das bedeutet immer die Welt. Jesus hat das selber gesagt im zweiten Gleichnis. Der Acker ist die Welt. Ja? Dann, es geht um Dornen, um die Sorgen der Zeit und des Reichtums. Es geht um eine Ernte, verschiedentlich geht es um Ernte, wartet, bis die Ernte kommt, bedeutet immer die Vollendung der Zeit, also immer die Endzeit, immer am Schluss. Er spricht von Schnitter, die auf Engel deuten, und er spricht von Vögeln, die das Böse symbolisieren. Und im ersten Gleichnis über das vierfache Ackerfeld heißt es, da kommen die Vögel und, was tun die? Picken das Wort weg. Ja, er legt es selber da. Da kommen die Vögel, Vögel. Da kommen also die Vögel und die Vögel des Himmels und picken das Wort weg. Das ist ja immer das, was der Teufel will mit seinen Dämonen. Er will uns das Wort wegnehmen. Es soll liberalisiert werden oder der Glaube soll gestohlen werden. Es soll nicht Fuß fassen, nicht Wurzel schlagen in unserem Leben, in unseren Herzen. Alles ist erlaubt, alles ist möglich. Bloß nicht das Wort Gottes. Er will es wegpicken. Da müssen wir sehr aufpassen. Und ich denke da auch, wenn der Jesus hier sagt, es kommen die Vögel des Himmels und setzen sich in seine Zweige. Das ist genau das, was der Teufel will. Und was er in der Endzeit machen wird. Er wird sich mit seiner Dämonenschar, er wird ja aus dem Himmel geworfen. Offenbarung Kapitel 12. Er wird aus dem Himmel geworfen und er setzt sich dann in dieses babylonische Weltreich. In das antichristliche Weltreich. Und da ist dann alles entartet. Ja? Das ist so eine Sache. Und Epheser Kapitel 6 sagt ja auch, die Fürstentümer und Gewalten, die Weltbeherrscher der geistlichen Bosheit in himmlischen Regionen. Also die geistliche Boshaftigkeit, die Weltbeherrscher, die Dämonen unter der Herrschaft des Teufels, das sind die Vögel des Himmels, die das Wort wegpicken. Und sich hier in den Baum, in die letzte Phase des Reiches hineinsetzen, wenn das wieder angeboten wird, bevor Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Wissen Sie, was ich glaube? Entrückung, Gott nimmt den Faden Israel wieder auf. Es geht dann wieder um das Reich. Es beginnt dann eigentlich auch wieder klein. Kommen einige zum Glauben, 144.000 und so. Aber dann sagt uns die Bibel, dass dann plötzlich die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Jesus hat das schon angedeutet in Matthäus 24. Die Liebe wird in vielen erkalten, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Ich glaube, das betrifft die letzte große Trübsalzeit, weil dann der Gesetzlose selber auftritt. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2 sagt, und dann kommt der Gesetzlose. Und unter seiner Gesetzlosigkeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe total erkalten. Das wird im antichristlichen Reich sein, wenn er sich dann auch in den Tempel setzt. Und wo wird der Antichrist sitzen? In welchem Land? Was meinen Sie? Ich glaube in Israel. Der Antichrist wird in Israel seinen Sitz haben. Ja? Wenn wir davon ausgehen können, dass er sich in den Tempel setzt, ja, wo ist denn der Tempel? Wo wird er denn stehen? Ne? Nicht in Moskau. Ja, aber das ist so eine Sache. Ich glaube, das deutet auch die Bibel an verschiedenen Stellen, dass es am Schluss ein großes, abtrünniges Israel geben wird. Das zu einem Baum geworden ist. Zu einem Riesenbaum. Ein abtrünniges Israel. Es gibt ja in der letzten Zeit, gibt es ja ein Israel, das sich retten lässt, ja, das wiedergeboren wird, das erlöst wird, das dann der heilige Überrest genannt wird. Den wird es geben. Es wird aber auch ein großes antichristliches Israel geben. Und ich glaube, und Israel ist, wenn man das sich mal so beobachtet, vor Augen hält, Israel ist dabei, zu einer Großmacht zu werden. Und kaum einer merkt es. Israel wird eine Großmacht. Heute schon. Israel wird zukünftig, glaube ich, eine führende Rolle spielen in der Welt. Und die Vögel des Himmels, die Nationen, die Religionen, ein antichristliches Reich, all das wird sich einnisten in dieses Land und von diesem Land aus. Bereits heute sehen wir, alle Religionen haben Platz, wo? In Israel. Eigentlich ist es schön. Ja, da kannst du Katholik sein, da kannst du evangelisch sein, da kannst du orthodox sein, da kannst du griechisch-orthodox sein, armenisch sein, was weiß ich, frei, findet alles Raum in Israel. Alles. Aber auch die wirtschaftlichen Beziehungen des jüdischen Volkes zur ganzen Welt nehmen rapide zu. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, der Freddy Winkler hat ja hier gestanden und ein Grußwort weitergegeben und hat gesagt, also was da in Israel los ist und die Verbindungen und so weiter und auch wirtschaftlich, nur schon der Hafen in Haifa, ja, den die Chinesen bauen, das wird ein gigantisches Werk. Ja, wo wird die Hure sitzen? An vielen Wassern. Ne? An vielen Wassern. Wird ein gigantisches Werk und die Chinesen haben jetzt schon das Recht, das Verwaltungsrecht oder so ähnlich, hat er gesagt, für, ich glaube, 20 oder 21 Jahre da über diesen Hafen in Haifa. Und auch sonst zu den großen Industrien der Welt und so weiter. Also gegen alle Kritik nimmt die wirtschaftliche Bedeutung Israels zu. Da können sie noch so Boykott aufrufen. Das wird wachsen. Also die Entwicklung in Tel Aviv, in Jerusalem, gucken Sie sich Tel Aviv mal an. Die Stadt ist erst 100 Jahre alt. Das war eine Düne, eine Sanddüne vor 100 Jahren, mehr nicht. Wie ein Baum, ganz klein begonnen. Gut, aber übertragend jetzt, das war jetzt Israel bezogen und ich glaube, das, meines Erachtens, ist das auch ursprünglich so gemeint. Wir wollen es auch anwenden jetzt mal auf die Christenheit. Aber wenn ich jetzt, als zweiter Hauptpunkt, aber wenn ich jetzt über die Christenheit rede, liebe Geschwister, dann möchte ich da einen Unterschied machen. Christenheit ist nicht Christenheit. Ne? Also Christenheit ist Christenheit, aber muss nicht so sein. Denn es gibt da einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, ich sage einmal, zwischen der sogenannten Namenschristenheit. Christenheit haben wir ja überall und gibt es ja viel. Aber da gibt es einen Unterschied, es gibt eine wahre biblische Gemeinde, ja, Sie gehen mit mir eins, ne? Eine wahre biblische Gemeinde, die wird als Leib Christi dargestellt oder als Behausung Gottes, nicht als ein großer Baum, wo die Vögel reinfliegen können, ja, sondern als Behausung Gottes, die wahre Christenheit, das sind lebendige Steine, sagt auch die Bibel, das sind Kinder Gottes, Söhne Gottes, das ist der Tempel des Heiligen Geistes und es heißt im Kolosser 3,3, diese Gemeinde ist verborgen mit Christus in Gott. Aber sie lebt in dieser Welt. Also die wahre Gemeinde Jesu ist heute außerdem im Vergleich zur Christenheit und zu allem, was wir in dieser Welt haben, immer noch ganz, ganz klein. Stimmt es nicht? Wir sind immer noch ein Senfkorn, oder was sind wir geworden? Also ich rede jetzt mal von der wahren Christenheit. Wie viel Prozent jetzt wiedergeborene, biblisch mal geredet, wiedergeborene Christen, was meinen Sie, gibt es in der Schweiz? Wie viel Prozent? 3%? Okay, danke schön. Ja, 3%! Da kann man doch nicht vom Baum reden, oder glauben Sie? 3% wiedergeborene Christen, evangelikal, biblisch gläubige Menschen. In Deutschland vielleicht 1,5 oder auch 3, ich weiß nicht. Weltweit? Die wahre biblische Gemeinde als Behausung Gottes, die ist immer noch klein, die ist kein Baum geworden. Wohl aber die Namenschristenheit. Ja, schon anders. Ich gebe jetzt mal ein paar Eckdaten, um das mal aufzuzeigen. Begonnen hat es in Jerusalem, die Christenheit, ja, wir haben es gesagt, 12 Apostel. Später, Apostelgeschichte 10, haben wir auch gesagt, kommen die Heiden hinzu. Dann wird Paulus berufen und seine Mitarbeiter und er reist durch das ganze Römische Reich, evangelisiert und überall entstehen Gemeinden. Später werden dann in diesen Gemeinden, Ephesus, Galatien, überall, werden Älteste und Diakone eingesetzt zur Leitung. Das ging alles so bis 100 nach Christus. Um 100 nach Christus waren alle Apostel gestorben. Ja, das war auch noch dieser Senfkorn-Glauben. Da ist wahres, biblisches, echtes entstanden, bis dass die Apostel ausstarben. Und dann haben die ja schon gesagt, nach uns kommen dann die Wölfe. Ne? Seid auf der Hut, passt auf. Ja? Und da kommen sogar gegen das Ende hin, kommen sogar dämonische Lehren, die in die Christenheit sich hineinnisten wollen. Ja, und darum war das dann auch ganz schnell, um 100 nach Christus, also nach dem Tod der Apostel, entwickelte sich Gemeinde dann ganz schnell zu einer Amts- und Priesterkirche auf einmal. Die Folge waren dann Synoden, es entstanden Synoden. Das entwickelte sich zu einer Art Großkirche, das war die Vorstufe einer Großkirche. Und die Gemeindeleiter nach der Zeit der Apostel betrachteten dann plötzlich das neue Israel als Gemeinde Jesu, oder besser so gesagt, die Gemeinde Jesu oder die Christenheit betrachteten die jetzt als das neue Israel. Die haben gesagt, Israel hat keine Bedeutung mehr, Israel ist aus der Heilsgeschichte Gottes verschwunden und die Gemeinde, wie wir sie jetzt haben, die Christenheit, das ist jetzt das neue, wahre Israel. Stimmt natürlich überhaupt nicht. ja, wenn wir die Bibel kennen, aber das war es schon, da fing das schon an. Ja. Dann um 300 nach Christus Konstantin, man kann sagen, bis 300 nach Christus wurde Kirche mehr oder weniger, je nachdem wer da regiert hat, ja immer mal wieder verfolgt. Und dann kam der Konstantin, der soll sich selber bekehrt haben, der hat sich auch taufen lassen dann noch auf seinem Sterbebett, glaube ich, er hatte eine gläubige Mutter. Und dieser Konstantin, der erkennt plötzlich das Christentum an und nimmt es in das Staatswesen auf und damit war die Verfolgungszeit zu Ende. Die Kirche wurde jetzt plötzlich Macht, was sie vorher gar nicht war. Da war sie immer verfolgt, mehr oder weniger. Und jetzt durch Konstantin, der große römische Kaiser, wird das Christentum erhoben, ja, in Richtung Konstantin selber. Und es wird eine gewaltige Macht und dann ebenfalls um 300 nach Christus entsteht das Mönchstum, ja, überall sind Kloster entstanden. Dann trat der Kirchenlehrer Augustinus aus, so im 4. Jahrhundert nach Christus und er hatte dann die sogenannte Abhandlung gegen die Juden. Und ich will den Glauben von Augustinus nicht in Zweifel stellen, da kann ich nicht den Stab drüber brechen, aber was er da in die Welt rausgelassen hat, das war gar nicht gut. Dadurch hat dann die Ersatztheologie, die gab es vorher schon, hat vorher schon angefangen, aber durch seine Ausführungen und Auslegungen, Darlegungen, nahm das dann unheimlich breiten Fuß an in der Christenheit. Es dehnte sich aus, die sogenannte Ersatztheologie, Israel hat keine Bedeutung, ist alles auf die Kirche übertragen worden. Und der hat dann auch verfasst, dass Irrlehrer mit Gewalt verfolgt werden müssen. Ja, das hat dann nachher die katholische Kirche auch gemacht. Alles, was sie als Irrlehrer sahen, ja, wir müssen Irrlehrer raustun aus der Gemeinde. Wir dürfen sie nicht tolerieren. Aber verfolgen, haben wir eine Aufgabe als Christen, Andersgläubige zu verfolgen? Nie und nimmer. Liebet eure Feinde. Ja, und dann das römisch-katholische Papsttum mit seinem Oberherrschaftsanspruch gegen Ende 4. Jahrhundert kam dann auf. Da kommt dann die Auslegungsmeinung, dass der Bischof von Rom ist der Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. Und den nannte man dann Papst oder eben Papa, ne? Italienisch, Lateinisch, Papa oder Heiliger Vater sogar. Stellen Sie sich mal vor, was sagt die Bibel? Wissen wir ja. Sehen Sie die Entwicklungen? War einfach nicht gut. Matthäus 23,9, nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. In der Folge dann kam es zum Kirchenstaat. Stellen Sie sich mal vor, Kirchenstaat. Jetzt hat die Kirche den Staat, ja, gehabt, war die Spitze des Staates. Ab 8. Jahrhundert nach Christus entwickelt sich das Papsttum zu einer universalen Macht. Die universale Kirchenmacht, die wörtliche Auffassung eines Reiches Gottes auf Erden, eines Königreiches Gottes auf Erden, wurde abgelehnt und man hat gesagt, nein, das Christentum, das ist jetzt das Königreich Gottes auf Erden oder die Regierung Gottes auf Erden. Dann hat man die Passagen aus dem Alten Testament übernommen, ja, da wurden Andersgläubige verfolgt. Die Kirche hatte ja jetzt die Macht, universelle Staatsmacht. Rom, die haben gemacht, was sie wollten. Jeder Andersgläubige wurde dann auch verfolgt. Ja? Da konnten wahrhaft wiedergeborene Kinder Gottes sein, die es aufrichtig und ehrlich meinen, die wurden gefoltert, verbrannt und so weiter und so fort. Schlimm. Ja, und dann zu allem Überfluss streute Satan dann, möchte ich mal sagen, so ab 6. Jahrhundert nach Christus auch noch die antichristliche Lehre des Islam ein. Ja? Das kam dann dazu. 14., 15. Jahrhundert, die Reformation, es entstand die evangelische Kirche, die lutherische Kirche, reformierte Kirche. Aus diesen Kirchen heraus entstand dann die große weltweite Ökumene. Ökumene, da ist alles eingepackt in ein System, ob katholisch, evangelisch, reformiert, nicht reformiert, alle können da mitmachen, alle können da rein. Ökumene, sehen Sie, das ist so ein Baum geworden. Und dann in diese evangelische Kirche setzte sich dann leider mit der Zeit bald schon der Liberalismus ein. Die Bibel wurde in den wichtigsten Fragen in Frage gestellt, haben heute keine Gültigkeit mehr. Da glaubt man an Evolution oder an andere Sachen oder Jesus ist doch nicht auferstanden, das muss man geistlich deuten. Ja? In der Christenheit lebt der Jesus, aber buchstäblich auferstanden. Es gibt auch andere Pfarrer, Gott sei Dank dafür, und nicht wenige, da können wir dem Herrn nur danken, aber die haben einen schweren Stand in diesem Kirchensystem. Ja. Früher, da bist du entlassen worden, wenn du dich bibelkritisch geäußert hast. Heute sagen sie es genau umgekehrt. Hat mir selber ein Pastor gesagt. In Deutschland, in dessen Kirche haben wir immer, es ist eine reformierte Kirche, haben wir Versammlungen. Und da sagt Norbert, wenn du heute als Pastor in der evangelischen Kirche sagst, ich bin bibelgläubig, ja, dann kannst du entlassen werden. Weil du bibelgläubig bist. Ja, das ist ja der Hammer, ja. Naja, gut. Es konnten sich in der Zeit, man merkt es, allerlei Vögel, Böses, in das ganze Namenschristentum einnisten. Aber wir wissen, innerhalb dieses Namenschristentums gab es auch immer Senfkornchristen. Ja, das ist das also, wir sehen, das hat klein begonnen und ist dann gewachsen und ziemlich entartet. Und da kamen die Vögel und wie viel dämonische Lehre, falsche Lehre, Unbiblisches hat sich in das Namenschristentum hineingesetzt. Und darum jetzt der dritte Hauptpunkt und letzte Hauptpunkt, die geistliche Anwendung auf die Gemeinde. Also da jetzt spreche ich von der wahren Gemeinde, die immer noch meines Erachtens kein Baum ist. Die wahre biblische Gemeinde ist kein Baum, die ist immer noch Senfkorn. Ne? 3% in der Schweiz. Kann man nicht vom Baum reden. Ja, was können wir jetzt aus diesem Gleichnis herausnehmen und anwenden auf uns? Also auf uns als Gemeinde, auf unsere lokale Gemeinde und alle vielleicht evangelikalen Gemeinden und auch ganz persönlich auf dich und auf mich. Zuerst einmal, ich möchte darauf nochmal zu sprechen kommen, tatsächlich der Senfkornglaube. Der Senfkornglaube ist der gesündeste Glaube. Herr, lehre uns glauben, und er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, ihr würdet sprechen zu diesem Maulbeerbaum, versetze dich und es wird geschehen. Ist ja ein Bild. Er will damit sagen, du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst einfach nur Glauben. Was anderes gibt es nicht. Ja? Wie hat es Hudson Taylor ausgedrückt? Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Ne? Der eine sagt, ja, ich brauche Glauben. Der Missionar sagt vielleicht, ich brauche eine neue Hose. Muss ich jetzt glauben, dass mir der eine eine Spende schickt, damit ich mir eine neue Hose kaufen kann? Kriegt er auch. Der andere sagt, ich denke an Vimalgo, ich brauche eine Zionshalle. Für 700, 800 Leute, wo wir Gottesdienst feiern können, kostet so und so viel Millionen. Der bringt den Glauben auf. Ja, aber jetzt der eine größer, der andere ist doch gleich der Glaube, oder? Wissen Sie, es ist viel wichtiger zu erkennen, dass durch unseren einfachsten Glauben der große Gott und seine Kraft an uns wirksam wird. Es gibt einen ganz schönen Vers, Epheser 1, 19. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ist doch schön. Also die Bibel sagt hier, die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Seine Stärke, seine Wirksamkeit, seine Größe wird an dir mächtig, wenn du an ihn glaubst. Ob du das merkst oder nicht. Da heißt es zum Beispiel, ich hatte das kürzlich noch mit jemandem beten dürfen, in 1. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Fertig. Also das bedeutet doch nichts anderes, als wenn du an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubst, dann bekommst du das göttliche Recht, ein Kind Gottes zu sein. Durch einfachen Glauben. Aber wir nehmen ein anderes Beispiel, auch jetzt für uns persönlich, hüten wir uns vor den Vögeln. Es gibt ja viele Arten von Vögeln. Ich bin manchmal mit einem Bruder im Herrn unterwegs, fahren wir auch zusammen Velo oder so, oder sind auch schon spazieren gegangen. Der war früher Förster von Beruf und der ist auch noch so ein bisschen so Hobby-Ornithologe. Der kennt sich aus, der sagt mir alles, das ist der Vogel, das ist der Vogel. Für mich sind das alles Vögel. Aber ja, die kennen sich auch, das ist schön, ich finde das ganz toll, wenn man das so weiß. Ich meine, manche kann man auch unterscheiden, aber ja, manche können das speziell. Es gibt so viele Arten von Vögeln. Jetzt nehme ich mal ein paar Vögel heraus, so gegen Schluss, die letzten 10 Minuten vielleicht. Da haben wir die Vögel, Da haben wir die Vögel des Weltgeistes, oder? Ja, Jesus spricht ja hier eigentlich, glaube ich, ja negativ über diese Vögel. Und er sagt, das sind Vögel, die wollen sich da einnisten. Lass es nicht zu. Pass auf. Pass auf. Die Vögel des Weltgeistes. Wir sollen also sehr auf der Hut sein davor, dass sich in unseren lokalen Gemeinden oder Kirchen weltlicher Einfluss oder Liberalität einnisten kann. Da müssen wir auf der Hut sein, alle miteinander. Und da sind wir auch manchmal dankbar, wenn man uns dann auch mal schreibt, ja, nicht jede Kritik ist berechtigt, aber manche schon, und da muss man sagen, oh ja, da müssen wir tatsächlich auch aufpassen. Tozer hat einmal gesagt, die Gemeinde hat der Welt nicht nur nichts mehr zu sagen, sondern tatsächlich sind die Rollen vertauscht. Die Diener Christi gehen jetzt zur Welt, um erleuchtet zu werden. Ja, das ist wirklich so. Dann geht man in die Welt, da macht man Manager-Kurse oder sowas und dann will man von der Welt abgucken, ja, wie die Welt die Menschen erreicht, um sie zu gewinnen für ihr Produkt. Und das will man jetzt übernehmen und dann will man auch mit den gleichen Methoden und mit der gleichen Art und Weise oder Systeme, das will man jetzt in die Gemeinde hineinholen, um da möglichst viele Menschen zu erreichen. Und man vergisst vielleicht, auch da will ich nicht den Stab brechen, das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich denke, das Wichtigste ist doch wirklich einfach die Kraft des Wortes. Die Kraft des Wortes. Wir müssen da nicht altmodisch sein, ganz und gar nicht. Das bedeutet das nur auch wieder nicht, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ja? Aber nicht mit weltlichen Methoden versuchen. Rainer Wagner schrieb, darf ihn persönlich kennen, wenn die Gemeinde ein Bündnis mit der Welt eingeht, wird die Welt dadurch nicht wirklich christlicher, die Gemeinde aber viel weltlicher. Mit dem Weltgeist zieht aber dann auch der Fürst dieser Welt mit ein. Er will sich einnisten. Ja, und da, als ich mich da vorbereitete, da dachte ich natürlich unwillkürlich auch an ein Bibelwort, das uns da ja sehr entgegenkommt, Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, das da lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Also mit anderen Worten, ein echter Gottesdienst, schreibt hier der Apostel, besteht nicht in den Methoden der Welt, dass wir die übernehmen, sondern in der Hingabe des eigenen Lebens an Gott. Darin, dass man sich selbst im Prozess der Erneuerung befindet und nach dem Willen Gottes fragt. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und damit, wenn wir da so zusammenstehen in unseren Gebeten, wir sind dankbar für unsere Gebetsstunden, könnten aber noch mehr kommen, ja? Wenn wir als Gemeinde gläubig gegründet auf dem Wort Gottes zusammenstehen und miteinander die Sache anpacken und selber verändert werden, dadurch erreichen wir die Menschen in der Welt. Indem wir unser Leben selber hingeben, immer wieder dem Herrn ausliefern. Hüten wir uns vor den Vögeln des Antisemitismus. Ich erwähne das jetzt, die Vögel des Antisemitismus, weil ich ja eben schon gesprochen habe über die Entwicklung der Kirche, die zu einem Baum geworden ist, ja, oder sein könnte, und die ja dann alles, was Israel ist, über Bord geworfen hat. Diese Vögel haben sich fest nämlich eingenistet in den Medien, in den Köpfen der Menschen und nicht zuletzt auch in der Kirche. Antisemitismus, bis in die Kirche hinein, bis ins Christentum hinein. Ich habe jetzt auch eine Statistik mal gelesen in einer Zeitschrift, da heißt es zum Beispiel, kann ich alles lesen hier, aber 382.000 antisemitische Kommentare wurden 2016 auf Plattformen der sozialen Medien gepostet. Das entspricht einem Post alle 83 Sekunden. Alle 83 Sekunden von den Medien immer etwas Böses, Antisemitisches, irgendetwas gegen Israel. Und das hat natürlich seine Auswirkungen. die Leute, die damit konfrontiert werden. Da können sich die Nester gebaut werden, ja? Können sich die Vögel einnistern. Mit dem Iran, Persien und der Rückkehr des Ayatollah Khomeini-Regimes ist der Haman zurückgekehrt. Kennt doch die Geschichte von Haman, ne? Im Esther-Buch. Mit dem offiziellen Begehren, das damals auch der Haman hatte, Israel vollkommen auszulöschen. Wollte der damals auch. Das System ist wieder da, im Iran. Der größte Teil christlicher Menschen, Kirchen und Gemeinden lässt sich nämlich von dem Antisemitismus mehr beeinflussen als von den Aussagen der Bibel. Wenn Paulus sagt, hat denn Gott Israel verworfen? Er sagt, das sei ferne. Gott hat Israel nicht verworfen. Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird Gott ganz Israel retten. Und so weiter und so fort. Ja? Es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der die Sünden Jakobs vergibt. Ja, das steht doch so deutlich da im Römerbrief. Wie können wir das einfach alles als nichtig erklären und irgendwie auf Christenheit übertragen? Passen wir auf vor dem Antisemitismus. Und jetzt aber, um es etwas persönlicher vielleicht auch werden zu lassen, da gibt es noch die Vögel der Minderwertigkeit, habe ich mir so gedacht. Minderwertigkeitsgefühle, das kennen ja manche Menschen auch. Es gibt da auch ein bisschen plumperes Wort, gefällt mir nicht so, aber es ist vielleicht so Minderwertigkeitskomplexe, ja? Gibt es ja. Da kommen sich Menschen wertlos vor oder unbrauchbar. Das kann schon im jugendlichen Alter passieren, dass sie vielleicht sagen, ah, ich bin zu klein, die anderen in meinem Alter sind viel größer. Oder ich bin etwas zu dick oder ich bin nicht so intelligent wie die anderen und ich habe nicht die Gaben, wie die haben, ich spiele kein Instrument, nicht wahr? Oder ich bin nicht so anerkannt und habe nicht so das Charisma, wie es vielleicht meine Kollegen haben oder meine Kolleginnen und so weiter. Minderwertigkeitsgefühle. Und das schlägt sich dann meistens so aus, dass solche Menschen sich entweder zurückziehen, sie vereinsamen, kann aber auch das Gegenteil passieren, sie schlagen um sich, weil sie anerkannt werden wollen. Und dann greifen sie manchmal durch Mittel oder zu Mitteln, die auch nicht so gut sind. Ja, sie wollen sich dann selber behaupten und durchsetzen. Ich fand das so schön über die Osterkonferenz. War ein Behinderter, Livestream hat er geguckt. Und er sagt, er hat dann im Rahmen der Osterkonferenz einfach erkannt, dass seine Behinderung eigentlich gar keine Behinderung ist, sondern er hat kapiert, er hat endlich kapiert, dass Gott das in seinem Leben zugelassen hat. Und dass das Sinn und Zweck hat und für etwas dienlich ist und dass vielleicht sogar nochmal der Lohn im Himmel dafür größer sein könnte. Und er sagt, und auf einmal, also die Eltern haben mir das geschrieben, kann ich meine Behinderung akzeptieren? Und da hat er sich dem Herrn ausgeliefert. Gesagt, Herr, hier ist mein Leben, nimm es hin. Sehen Sie, es gibt gar keinen Grund bei Gott. Ich las das Zeugnis eines Mannes, der war nachher sehr engagiert, auch im Christentum. Er ist leider schon mit 45 Jahren gestorben. Er war bekannt als Querschläger, als Draufgänger, als Brummbär. Er hatte immer Probleme mit Autoritäten. Er war den Drogen verfallen und dann lernte er Jesus kennen. Er lernte Jesus kennen und dann bezeugte er, und das fand ich so interessant, heute bin ich 23 Jahre frei von Drogen und muss mich nicht mehr um Anerkennung bemühen. Weil ich von Jesus geliebt bin. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mir wirklich, als ich zu diesem Punkt kam und den vorbereitete, da habe ich so innerlich zum Herrn gebetet, ach Herr, ich hätte so gern so irgendwie so einen konkreten Bibelvers. Es gibt ja viele wahrscheinlich, aber so ein Bibelvers, der mir das auch so zeigt und vielleicht auch anderen zeigen kann, dass wir überhaupt gar keinen Grund haben, Minderwertigkeitsgefühle zu besitzen. Und dann tatsächlich, also es war so wie so ein Lichtblitz, kam das auf Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Da habe ich gedacht, ja, guck mal. Ich lese nicht alles, aber Jesaja 43, Vers 1, es geht da eigentlich um Jakob, aber wir dürfen das ja auch jetzt mal für uns nehmen. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, was wollen wir da noch mehr? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Also wer das für sich erkannt hat und ein Eigentum des Herrn geworden ist und diesen Wert für sich erkannt hat, egal welche Rang und Stellung er in der Welt hat, Der hat keinen Grund mehr, Minderwertigkeitsgefühle zu haben. Der darf über den Dingen stehen und braucht keine Anerkennung von dieser Welt oder von seinen Mitmenschen. Wenn ich bei Gott anerkannt bin, gut, das andere ist auch schön, aber ich brauche sie nicht. Ob Menschen mich anerkennen, zweitrangig. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, Gott aber bleibt. Du brauchst keine Minderwertigkeitsgefühle zu haben. Gott kennt dich bei deinem Namen. Denken wir an Maria Magdalena, ja? Ich finde das so eine schöne Geschichte bei der Auferstehung. Die sucht den Herrn und dann sagt er nur, er kennt ihn zuerst nicht, denkt es der Gärtner. Und auf einmal sagt Jesus nur ein Wort, Maria. Die Frau, in der vorher 7 Dämonen gesessen sind, die er ausgetrieben hat, ne? Oder der große Unterschied zwischen dem reichen Mann und Lazarus, da haben wir ihn ja. Der große Unterschied, dieser reiche Mann, der alles hatte in dieser Welt, aber er ist nicht mit Namen bekannt, keiner weiß, wie der hieß, oder? Steht nur der reiche Mann. Und der andere, Lazarus, der war bekannt, der war bei Gott bekannt, also offensichtlich lebte er ein Leben mit Gott. Dem haben die Hunde das Gesicht geleckt und das in Israel, wo Hunde ja nicht die größte Bedeutung hatten. Aber der war beim Namen genannt und er wurde getröstet in Ewigkeit. Und zum Schluss, die Vögel der Sorge, des Kummers und der Nöte. Ach, da gibt es unzählige Vögel, ja? Große und kleine. Yvonne Schwengeler hat einmal geschrieben, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie geben dir etwas zu tun, aber bringen dich nicht weiter. Aber das ist ja so, wir haben den Hang zur Sorge, den haben wir. Steht ja auch hier in dem ersten Gleichnis, ja? Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und da kommen die Vögel und picken es weg. Wollen uns ablenken, wegnehmen. Die Vögel der Sorge, der Hang ist da und das ist auch irgendwo, ist es auch menschlich. Aber darum macht uns die Bibel an so vielen Stellen Mut, uns nicht zu sorgen. Sorget nicht, denn er sorgt für euch. Werft alle eure Sorgen auf ihn. Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten mit Gebet, Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Ja? Oder wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird für dich sorgen. Oder befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und so weiter und so fort. So viele Stellen. Wie oft haben wir es schon erfahren, dass der Herr uns geholfen hat in unseren Sorgen, Nöten. Aber wir haben es so schwer, immer wieder neu zu erfassen. Ne? Und da macht uns die Bibel Mut. So, jetzt sind wir da beim Schluss. Man könnte natürlich noch sehr viel mehr sagen über Vögel, über all die Vögel, die da kommen wollen, diese bösen Vögel. Da haben wir die Vögel der unchristlichen Philosophie oder die Vögel der Evolution oder vielleicht die Vögel des Gender Mainstream oder wie das heißt, ja? Oder die Vögel einer unbiblischen Religiosität oder einer falschen Gesetzlichkeit oder einer liberalen Ungesetzlichkeit oder die Vögel der Schwärmerei und auch man könnte sich so viele Gedanken machen, wofür wir auf der Hut sein wollen. Ich möchte aber schließen mit einer Aussage, mit einem Spruch von Martin Luther. Also ich meine, es wäre von Martin Luther. Der hat gesagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Der Herr möge ihnen das schenken. Amen.
In der Predigtreihe Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, hörten Sie soeben von Norbert Lied den 4. Teil. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer Verteil-CDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!